Deutschlandfunk.
München am Wochenende. 250.000 Menschen, ein Meer aus grün-weiß-roten Flaggen. Und mittendrin?
Reza
Pahlavi, der älteste Sohn des letzten iranischen Schahs.
We are fighting for justice, we're fighting for human rights, we are fighting for liberty.
Er ist innerhalb der iranischen Opposition gerade sehr präsent.
Also es gibt auf jeden Fall viele Menschen, die ihn als Hoffnung sehen, manche als einzige Hoffnung, als Übergangsfigur, manche sogar als zukünftige Führungsfigur.
Sagt meine Kollegin Shahzad. Reza Pahlavi ist aber auch umstritten. Wir fragen uns deshalb heute, wer ist eigentlich dieser Sohn des ehemaligen Schahs und was genau will er?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Hi, das bin ich. Jeden Tag ein Thema mit unterschiedlichen Perspektiven und den Hintergründen dazu. Das bekommt ihr bei Unboxing News. Heute ist Montag, der 16. Februar. In München war am Wochenende richtig Highlife. Die Münchner Sicherheitskonferenz hat stattgefunden und es gab eine riesige Iran-Demo auf der Theresienwiese. Und da ist auch Reza Pahlavi aufgetreten. Und meine Kollegin hat die Demo für uns mitverfolgt.
Ich heiße Shahzad Eden-Osterer, ich bin Journalistin beim Bayerischen Rundfunk und bin im Iran geboren, aufgewachsen und bin 2004 zum Studieren nach Deutschland gekommen und lebe seitdem hier.
Welche Bilder sind Shahzad am meisten hängen geblieben?
Das, was sich eingebrannt hat, ist diese Größe gewesen. Die Polizei hat ja am Ende gesagt, es waren rund 250.000 Menschen vor Ort. Einmal bin ich bewusst dann die Treppen vor der Bavaria hochgegangen und dann hatte man irgendwie einen Blick auf das gesamte Bild und das war schon so ein Meer aus Grün, Weiß, Rot und das war schon sehr, sehr beeindruckend, wie viele Menschen da, wie viele Exil-Iranerinnen und Iraner, aber auch sehr viele Verbündete, die da zusammengekommen sind. Das war sehr, sehr schön.
Welche Rolle hat der Name oder die Figur Reza Pahlavi dabei gespielt? Also wie präsent war jetzt, egal ob auf Bannern, in Sprechchören oder Bildern oder wie auch immer?
Sehr präsent. Hat ja zu dieser Demo aufgerufen. Und natürlich hat man da dann gesehen, wie präsent auch seine Person war und die Slogans, die für ihn sozusagen aufgeschrieben waren. Und als er auf die Bühne kam, gab es deutlich Jubel. Und vielen Gesichtern, die ich beobachtet habe, war dieses Gefühl zu sehen, endlich eine Figur, die sichtbar ist, die internationale Aufmerksamkeit bündeln kann. Aber man muss auch sagen, es waren nicht nur Personen da, die ihn wirklich unterstützen oder ihn als Oppositionsfigur wirklich irgendwie so hochhalten. Und es waren nicht nur seine Anhänger da, es waren auch sehr viele andere Menschen mit anderen politischen Figuren da. Aber natürlich die monarchistische Flagge war sehr präsent und sein Gesicht definitiv.
Was haben Menschen, mit denen du gesprochen hast, gesagt, wie sehr sie Hoffnung in ihn setzen?
Ja, sehr viele Menschen sehen ihn wirklich als die einzige, sage ich mal, Oppositionsfigur. Für viele ist er eine Hoffnung für Übergang und Struktur. Und viele von diesen Menschen sind wirklich klassische Monarchisten und wünschen sich auch, dass er der König ist. Die nennen ihn auch König Reza Pahlavi. Und viele denken eh an eine konstitutionelle Monarchie, aber viele sehen die Monarchie auch in diesem klassischen Sinne, ja, was wir schon mal hatten. Und es gibt auch Menschen, die gar nicht monarchistisch sind, aber sagen, gerade jetzt kann er als Übergangsfigur helfen, weil er bekannt ist, weil er Kontakte hat, weil er eine Art Sammelpunkt ist und weil er gerade als Einziger auch einen Plan hat. Und ja, ich glaube, das war wirklich auch viele von diesen Menschen, die eigentlich eine Monarchie ablehnen, aber ihn als die einzige Alternative momentan für einen Übergang sehen, waren auch da vor Ort.
Reza Pahlavi, 65 Jahre alt, ist wie gesagt der älteste Sohn von Mohammad Reza Pahlavi, dem 1979 gestürzten iranischen Schah. Die sogenannte Islamische Revolution beendet damals die Herrschaft der Schah-Familie. Mohammad Reza Pahlavi flieht im Januar 1979 ins Ausland und stirbt wenig später an Krebs. Sein ältester Sohn Reza ist zu der Zeit noch keine 20 Jahre alt und hält sich in den USA auf, weil er eine Ausbildung zum Piloten macht. Nach dem Sturz seines Vaters kehrt er nie wieder in den Iran zurück, lebt seitdem im Exil, vor allem in den USA. Von dort aus präsentiert er sich als Oppositionsfigur. Nach der blutigen Niederschlagung der Proteste im Iran Anfang des Jahres ist er so präsent wie nie. Er selbst sagt, er wolle den Iran als Übergangsfigur in eine demokratische Zukunft führen. Das hat er auch bei einem Talk auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt.
I don't have any personal ambition. I'm not seeking power. I don't want to have a crown on my head or a title. But I think that they should look at me as a bridge to that destination and not the destination itself.
Er strebe nicht nach Macht, er wolle keine Krone auf dem Kopf oder einen Titel. Man solle ihn als eine Brücke verstehen. Auf dem Weg zu einem Referendum über die Zukunft des Landes. Das glauben ihm aber längst nicht alle. Ich habe meine Kollegin Shahzad gefragt, ob auch Pahlavi-Gegner bei der Demo in München präsent waren.
Also ich glaube, die Menschen, die ihn total als ein Problem empfinden und ihn komplett ablehnen, auch als Übergangsfigur, yeah, waren nicht auf dieser Demo. Die sind dann dieser Demo ferngeblieben. Mhm. Also es gibt ja viele Kritiker, klar, von Menschen, die grundsätzlich eine Monarchie ablehnen, ihm nicht vertrauen, dass er keine Machtansprüche hat. Er ist ein Problem für Menschen, die Personenkult gefährlich finden, egal um wem es geht. Und dazu kommt auch Kritik an Teilen seines Umfelds, dem von Kritikerinnen und Kritikern Nationalismus vorgeworfen wird. Und es gibt gerade auch aus Minderheitsperspektiven oder sagen wir mal mehr von Kurdinnen und Kurden Sorgen, ob Rechte und Interessen eben von Minderheiten ja wirklich ausreichend geschützt werden unter ihm. Was man nicht seriös sagen kann, wie groß diese Gruppen jeweils sind. Wir haben halt einfach keine repräsentativen Umfragen aus dem Iran, keine belastbaren Daten, die zeigen würden, ob er eine Mehrheit hat oder nicht. Der Iran ist wirklich ein sehr großes, vielfältiges Land mit sehr unterschiedlichen Regionen und Lebensrealitäten. Und ich finde, am Ende des Tages kann man nur über einen freien politischen Prozess sehen, zum Beispiel wenn ein Referendum stattfindet, wer was möchte.
Und welchen Eindruck hattest du von ihm, als er dann vor diesen 250.000 Menschen aufgetreten ist? Er ist ja dann gekommen, stand hinter so einer durchsichtigen Panzerglasscheibe, ne, hat auch immer sehr viel Sicherheitspersonal um sich herum. Welchen Eindruck hat er vermittelt?
Ja, ich glaube, er war selber überrascht, wie viele Menschen da zusammengekommen sind. Auf der Bühne hat er sehr viel von Einheit gesprochen. Und dass sehr viele versuchen, sozusagen die iranische Diaspora als sehr zerstritten und geteilt darzustellen. Und das, was halt in München passiert ist, genau das Gegenteil beweist. Und das war, habe ich das Gefühl, so der Kern, dass wir wirklich zusammenhalten müssen und erstmal unser Ziel sein sollte, dass die Islamische Republik beseitigt wird.
Die blutige und diktatorische Islamische Republik unter Revolutionsführer Ayatollah Khamenei beseitigen. Diesen gemeinsamen Nenner hat die iranische Opposition. Nur wie und wie es dann weitergehen könnte, ist eben eine andere Frage. Und die Pahlavi-kritischen Stimmen sagen eben, der Sohn des letzten Schahs, der könne doch nicht die Zukunft eines freien Irans ebnen. Sein Vater, Schah Mohammad Reza Pahlavi, hat dem Iran damals zwar wirtschaftlichen Aufschwung beschert, das Land modernisiert und die Rechte von Frauen gestärkt, aber er hat auch extrem autoritär regiert, sich und seine Familie bereichert. Mit Hilfe der Geheimpolizei SAVAK hat der Gegner foltern und töten lassen. Wenn Reza Pahlavi auf das monarchische Erbe seines Vaters angesprochen wird, sagt er meistens sowas, wie jetzt auch am Wochenende.
Aren't we talking about the future?
Yes.
So why are you talking about the past?
Er wolle nicht über die Vergangenheit, sondern über die Zukunft sprechen. Und um die Rolle von Reza Pahlavi noch besser zu verstehen, habe ich bei ihr nachgefragt.
Ich bin Diba Mirzai, ich bin Wissenschaftlerin am German Institute for Global and Area Studies, also dem GIGA in Hamburg.
Diba hat sich in ihrer Forschung viel mit der Schahzeit beschäftigt. Wie erklärt sie sich das, dass viele Menschen den Namen von Reza Pahlavi rufen und sich zum Teil auch die Rückkehr des Schahs wünschen?
Also ich glaube, es gibt sehr große Unterschiede innerhalb der iranischen Diaspora, aber auch innerhalb der Menschen im Iran selbst. Also es gibt durchaus Menschen, die Reza Pahlavi unterstützen, also ihn und seine Person, aber auch schon Anhänger der Schah-Zeit waren, also auch seinen Vater unterstützt haben und sich auch eine Monarchie zurückwünschen. Aber wir sehen auch, dass viele Menschen auf den Straßen sind, die vor allem einfach Flagge zeigen wollen, also sich wirklich mit den Menschen im Iran solidarisieren wollen und weniger eigentlich darüber sprechen wollen, ob jetzt Reza Pahlavi wie die Person ist, die am Ende wirklich zu einem friedlichen Übergang im Iran beitragen möchte. Und im Iran selbst würde ich das auch so sehen. Es gibt Unterstützer für Reza Pahlavi, ich glaube aber deutlich weniger als hier. Und was ich zumindest gehört habe von Menschen aus dem Iran, ist eher, dass sie sich einfach hoffen, dass es eine Person gibt, die eine gewisse Reichweite hat und auch einen Einfluss und eben in der Lage ist, den Menschen im Land Freiheit und Demokratie zu geben.
Und könnte Reza Pahlavi so eine Person sein, die das schafft?
Ich sehe das sehr kritisch. Also das eine ist natürlich, wofür steht er eigentlich? Und ich finde, das ist sehr schwierig zu beurteilen, weil er sehr unterschiedliche Aussagen in der Vergangenheit gemacht hat und sich eben auch nicht wirklich distanziert von einigen, ich würde sagen, sehr demokratiefeindlichen Aussagen, die von seinen Unterstützern gesagt werden. Also sowas wie Tod den Linken oder dass sich eben der Sicherheitsapparat, der Savak, der damals unter dem Schah aktiv war, dass der sich zum Beispiel zurückgewünscht wird. Das andere ist, denke ich, dass man sich auch mal anschauen muss, was hat er in diesen 47 Jahren gemacht? Also er hat keine wirkliche Regierungserfahrung, auch keine wirkliche, ich würde mal sagen, Arbeitserfahrung in dem Sinne. Er hat es auch nicht geschafft, eine Koalition aus unterschiedlichen Gruppen zusammenzustellen, denn der Iran ist eben ein multiethnischer Staat und auch ein multireligiöser Staat mit sehr unterschiedlichen Positionen und er hat es nicht geschafft, diese sehr unterschiedlichen Positionen an einen Tisch zu bringen und sich zu vereinen. Aber das braucht man eigentlich, wenn man wirklich sich über einen Iran Gedanken machen möchte nach einer islamischen Republik.
Würdest du auch wirklich zustimmen, weil das ist ja ein ganz großer Vorwurf auch an ihn, auch aus dem eher linken Lager oder auch von linken kurdischen Iranerinnen, Iranern, dass er sich wirklich nicht richtig ausreichend vom Erbe seines Vaters distanziert hat? Weil er sagt ja auch immer, er will nicht über die Vergangenheit sprechen, sondern über die Zukunft. Ist dir das auch zu wenig?
Das ist mir auch zu wenig tatsächlich, denn was ist denn so schwer daran, sich davon zu distanzieren, dass der Vater eben wirklich Menschenrechtsverletzungen begangen hat, dass es ein sehr repressiver Staat war, auch unter seinem Vater, der wirklich eine Diktatur damals geführt hat. Ich frage mich, warum das so schwer ist für ihn, sich zu distanzieren, aber so einfach, finde ich, kann er sich da nicht aus der Schlinge ziehen.
Und findest du es glaubhaft, dass er, weil du hast ja auch gesagt, er hat auch zum Teil unterschiedliche Dinge gesagt in den letzten Jahren, muss man ja dann auch sagen. Er hat jetzt am Wochenende nochmal gesagt, er will sich keine Krone aufsetzen. Er will nur einen Übergang ebnen. Er habe keine persönlichen Ambitionen. Hältst du das für glaubhaft?
Nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Also er hat ja im vergangenen Sommer einen Übergangsplan vorgestellt. Also quasi, wenn diese Islamische Republik nicht mehr besteht. Und er spricht da von einer Übergangsregierung von ungefähr 2 bis 3 Jahren, bis dann wirklich Wahlen im Iran stattfinden. Und da sieht man, dass er aber eine sehr prominente Rolle hat in dieser Übergangsregierung. Und da frage ich mich schon, wie ernst meint er das, wenn er sagt, dass er überhaupt keine Rolle einnehmen möchte in der Zukunft, sondern wirklich nur helfen möchte, dass die Menschen im Iran in Freiheit und Demokratie leben.
Er lebt ja seit fast 50 Jahren nicht mehr im Iran und viele fragen sich, ob er überhaupt einen Rückhalt dort hätte, gerade was auch einen iranischen Sicherheitsapparat angeht, den er ja bräuchte, selbst wenn Khamenei, die iranische Führung, jetzt gestürzt werden würde. Wie schätzt du das ein?
Sehr schwierig. Also wenn wir jetzt mal davon sprechen, ob er überhaupt Rückhalt hat in der Bevölkerung selbst, dazu haben wir keine wirklichen Zahlen. Was wir aber schon mal in den Protesten gesehen haben, ist, dass als das Internet quasi abgeschaltet wurde im Iran, dass er gar keinen Zugang mehr hatte zu den Menschen, sodass ich nicht glaube, dass er wirklich eine organisierte Basis hat im Land selbst. Wenn wir jetzt uns die Sicherheitskräfte anschauen, er hat selbst verkündet, dass zigtausende quasi von den Sicherheitskräften bereits ihm geschrieben hätten, dass sie sich auf seine Seite stellen, ohne wirklich Beweise dafür zu liefern. Wenn wir aber sehen, wie geschlossen dieser Sicherheitsapparat noch zusammensteht und auch wie repressiv sie vorgegangen sind gegenüber den Menschen, dann denke ich nicht, dass er die Unterstützung dieses Sicherheitsapparats hat. Und am Ende des Tages frage ich mich eben auch, wie er denn diese Unterstützung kriegen möchte und was er diesen Menschen eigentlich bieten kann.
Gleichzeitig sehen viele in ihm ja gerade auch eine Hoffnungsfigur, weil sie sich auch eine Hoffnungsfigur wünschen, weil viele auch sagen, boah, schlimmer als die iranische Führung gerade kann es ja eigentlich gar nicht werden. Und vielleicht ist er dann einfach gerade für manche das kleinere Übel, aber zumindest eine gewisse Hoffnung, dass es doch nochmal anders wird.
ich halte das auch für sehr legitim, sich das zu wünschen, sich eine Hoffnungsfigur zu wünschen, sich eine Figur zu wünschen, die also gewisse Ressourcen hat oder eben auch Unterstützung unter westlichen Staaten. Und die hat Reza Pahlavi ja durchaus. Also wir sehen auch, er hat sehr viel Reichweite, auch auf den sozialen Medien. Wir sehen, er hat auch sehr viele iranische Sender, also Exilsender auf seiner Seite. Aber ich finde es wirklich schwierig, dass ein Mensch, der seit 5 Jahrzehnten fast nicht im Iran war, wenn auch ungewollt, wirklich als die Zukunft dieses Landes gesehen wird. Der hat keine Verbindung zu diesen Menschen. Er versteht diese Menschen nicht. Was ich eher gesehen habe in den letzten Jahren, ist, dass er sich von Menschen umgeben hat, die eben pro Monarchie sind, die seinen Vater unterstützt haben und dass er eben wirklich nicht auf Kritik eingeht und auch gar nicht auf Kritik eingehen möchte.
Gäbe es eine Alternative zu ihm?
Ich denke, es gibt Menschen im Iran, die sehr viel Arbeit geleistet haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, die dieses Land kennen. Also wir sprechen da von Nasrin Sotoudeh zum Beispiel, von Mustafa Tojzadeh, von einigen anderen PolitikerInnen im Iran, die entweder im Gefängnis sitzen oder im Hausarrest. Das sind durchaus Menschen, die sowohl das Land verstehen, eine gewisse auch Regierungserfahrung mitbringen, die in der Lage wären, auch eine Zukunft des Irans mitzubestimmen. Aber auf die wird überhaupt nicht geschaut. Und ich finde auch, dass grundsätzlich viel zu wenig auf das Potenzial, was im Iran selbst haben, geschaut wird. Und das finde ich sehr schade. Und ich glaube, langfristig kommt das eben nicht den Menschen im Iran zugute, wenn wir uns Personen im Ausland anschauen, die wirklich keine Basis haben im Land selbst und viel zu distanziert sind von diesem Land, um wirklich dieses Land führen zu können.
Dibar kann also auf der einen Seite nachvollziehen, dass sich viele Menschen im Iran und im iranischen Exil eine Hoffnungsfigur wünschen. Einfach, weil die jetzigen Herrscher das Land so unterdrücken. Dibar schaut aber eben auch kritisch auf Reza Pahlavi als Hoffnungsfigur. Und man muss bei allen Diskussionen um Reza Pahlavi ja auch nochmal deutlich sagen, bislang ist das islamistische Regime im Iran immer noch an der Macht. Die USA verhandeln noch mit den islamischen Führern. Man weiß nicht, ob es zum Beispiel zu einem Militärschlag der USA kommen wird. Ob ein Regime-Change stattfinden wird. Auch wenn sich den ganz viele wünschen. Ich habe meine Kollegin Shahzad zum Schluss noch gefragt, was denn ihre Bekannten im Iran denken, wenn sie sehen, dass in München 250.000 Menschen demonstrieren.
Also auf die Veranstaltung haben die Menschen mit einer wahnsinnig großen Hoffnung geschaut. Das war schon in Berlin 2022 so. Da sind 100.000 Menschen zusammengekommen. Das war jetzt noch mal viel größer. Und das ist natürlich eine Balsam für die verwundete Seele der Menschen im Iran. Wenn sie sehen, dass sie nicht alleine sind in ihrem Schmerz, dass hier auch sehr viele an sie denken, an ihrer Seite stehen. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Und dass diese Masse auch zusammenkommt und sagt, okay, liebe Menschen, überall anders auf der Welt, es ist 11:55, ihr könnt nicht mehr wegschauen.
Das war Unboxing News für heute. Wir schauen regelmäßig auf unterschiedlichste Aspekte im Iran. Folgt uns also, dann verpasst ihr nichts. Das Team heute: Ingo Rockenberg, Jan Dahlmann, Justus Wolters, Uwe Bräunig und ich, Rahel Klein. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.